Ja, für die Predigt habe ich heute 6 Verse aus dem Römerbrief rausgesucht oder gefunden, auf die ich einfach gestoßen bin, an denen ich hängen geblieben bin. Römerbrief, 1. Kapitel ab Vers 11, das sind die Verse 11, 12 und 14 bis 21. Paulus schreibt: Ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden, ich durch euch und ihr durch mich. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Und sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Also bis hierhin, bis Vers 17 mal. Ja, im Vers 11 beginnt Paulus: Ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen. Aber auch ihr sollt mich persönlich kennenlernen. Ja, was ist dieser Paulus für ein Mensch, der sich so schön, sympathisch und freundlich an die Römer wendet, der aber auch ein paar wirklich für unsere Empfinden harte, krasse Formulierungen in diesem Brief geschrieben hat? Was für ein Mensch war er? Aus meiner Sicht war er ein Wunder von einem Mensch, ein einzigartiges Phänomen. Rund ums ganze Mittelmeer hat er in wenigen Jahren Dutzende Gemeinden gegründet. Er legte tausende Kilometer auf beschwerlichen Wegen zurück. Er schrieb fast die Hälfte aller Bücher des Neuen Testamentes. Und das größtenteils auf Reisen oder im Gefängnis. Auf jeden Fall unter widrigen Bedingungen. Zwischendurch geht er einem Handwerk nach, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und nicht zu den Gemeinden mit finanziellen Bedürfnissen zu kommen. Ja, Paulus wird neben den 12 Jüngern auch Apostel genannt. Er bezeichnet sich, den Ex-Verfolger der Gemeinde Jesu, aber als den unwürdigsten aller Apostel, der diese Bezeichnung gar nicht verdient hat. Was war er für eine Persönlichkeit? Im Gegensatz zu den anderen Aposteln war er ein höchst gebildeter Stadtmensch, geboren und aufgewachsen in Tarsus in der heutigen Türkei, damals eine Weltmetropole, größer als Jerusalem. Seine Eltern sind Juden aus dem Stamm Benjamin, die wie ein Großteil des jüdischen Volkes im 1. Jahrhundert vor Christus über den ganzen Mittelmeerraum verstreut lebten. Seine Eltern nannten ihn Saul, das heißt der Erbetene, nach dem berühmtesten Vertreter des Stammes Benjamin, dem ersten König Israels, Saul. Neben griechischer Literatur und Philosophie studierte Paulus auch jüdische Theologie bei dem angesehensten Theologieprofessor seiner Zeit, Gamaliel. Als fanatischem Eiferer für die pharisäischen Lehren und Traditionen beobachtet er die Ausbreitung der ganz anderen religiösen Auffassungen, die von den Nachfolgern Jesu ausgehen, mit Abscheu. Für ihn sind es ehrfurchtslose, kultur- und traditionslose Gotteslästerer, die gestoppt werden müssen, notfalls mit Gewalt. Er radikalisiert sich in seinem Verfechten der pharisäischen Überzeugungen zunehmend. Er stachelt zum Hass gegen die Christen auf. Er beteiligt sich bei der Ermordung von Stephanus. Er zieht mit Schlägertrupps durch Jerusalem, um Christen zu attackieren. Er sorgt für ihren Ausschluss aus der Synagoge. Er versorgt für den Boykott ihrer Geschäfte. Er zerstört Existenzen und Familien. Wie der König Saul den Gesalbten aus dem Stamme Juda, David, verfolgte und zu töten suchte, so verfolgte Saul aus Tarsus den Messias, den Davidssohn, der in seiner Gemeinde lebte. Im Gegensatz zum Saul des Alten Testaments, den David nicht von seinen bösen Absichten abbringen konnte, gelingt es aber Jesus, den fanatischen Verfolger zu bekehren. Eine Katastrophe für die Pharisäer und Hohenpriester-Clique, aber ein Supercoup für die Gemeinde, die konnte es zunächst gar nicht glauben. Was ist dieser Paulus, wie er sich nach seiner Bekehrung nennt, für ein Mensch? In seinen Briefen offenbart er sich als sensibler Gefühlsmensch, der zu sehr starken Gefühlsregungen und Gefühlsausbrüchen fähig ist. Wir lesen auch immer wieder in der Apostelgeschichte, wie sie niederknien und beten und weinen. Ja, es verletzt ihn zutiefst, wenn die Gemeinde, die er gegründet hat, Misstrauen gegen ihn gesät wird. Und er wirbt sehr emotional um neues Vertrauen. Andererseits kann er auch richtig hart austeilen, vernichtend und beleidigend auf seine Gegner draufhauen. Etwa, wenn er an die Galater schreibt, diejenigen, die euch die Beschneidung predigen, sollen sich doch gleich kastrieren lassen. Er will seine begrenzte Zeit und Energie nicht in endlosen Diskussionen zubringen, die zu nichts führen. Davor warnt er seine persönlichen Zöglinge immer wieder und ruft selbst, wenn es ihm zu bunt wurde, in den Auseinandersetzungen und Diskussionen einfach mal Basta dazwischen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ja, ist es jetzt notwendig, dass Frauen Kopfbedeckung im Gottesdienst tragen oder nicht? Da schreibt er in 1. Korinther 11, Vers 16, wer darüber streiten will, dem sage ich ganz klar, ich kenne es nicht anders, als dass die Frauen im Gottesdienst eine Kopfbedeckung tragen und die anderen Gemeinden auch nicht. Schluss, damit gibt es keine weitere Diskussion. So war das damals. Ne? Aber jetzt komme ich zurück zum Text und frage weiter. Was war der Paulus für ein Mensch, dass er so viel erreichen konnte? Er schreibt, ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet, besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden, ich durch euch und ihr durch mich. Er schreibt also bezüglich seiner Motivation zur Gemeinde nach Rom zu kommen nicht, es ist mir wichtig sicherzustellen, dass ihr die echte, wahre, klare Lehre habt, dass ihr wirklich mal ein paar gescheite und gehaltvolle Predigten hört und dass in eurer Gemeinde auch wirklich in der richtigen Ordnung alles organisiert ist, so wie es Gottes Willen entspricht, sondern er sagt, ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen. Was für ein Unterschied zu unseren oft dogmatischen Arten, wie wir uns in der Gemeinde auch aufeinander zubewegen. Er schreibt, ich sehne mich nicht danach, ja, euch an meinem Innersten, an dem, was Gott mir geschenkt hat, teilhaben zu lassen. Ich bin jetzt bald 30 Jahre hier in der Gemeinde, aber ich kann von mir ehrlich sagen und bekennen, dass ich nicht viele von euch persönlich und tief kenne. Dass ich auch nicht vielen überhaupt tiefen Anteil an meinem Innersten gegeben habe. Mir scheint, ich habe da noch viel aufzuholen. Ich habe den Zugang zu meinem Herzen lange Zeit doch irgendwie verbarrikadiert, verrammelt. Und ich habe auch kein großes Interesse gehabt, zum Inneren anderer Menschen, Mitgeschwister durchzudringen. Irgendwie die vornehme Zurückhaltung oder es könnte zu anstrengend werden, man bleibt so distanziert. Aber das war überhaupt nicht die Art, wie Paulus seine Gemeindearbeit angegangen hat. Denn durch diese nahen persönlichen Beziehungen, die da entstanden sind, wenn Paulus zu den Menschen gesprochen hat. Dadurch sind erst fruchtbare Auswirkungen vom Heiligen Geist gewirkten Auswirkungen ins Leben von diesen Gemeinden hineingekommen. So hat der Heilige Geist gewirkt, zum Guten in die Leben zu verändern, in den persönlichen Beziehungen. Und diese Sehnsucht und diese Offenheit, die den Weg zu tiefen persönlichen Kennenlernen frei macht, ich glaube, den hat Paulus mir gewaltig voraus. Und da will ich persönlich besser werden. Ich weiß nicht, wie ihr das für euch ganz persönlich seht. Ich mache jetzt weiter mit Vers 14 und 15. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Paulus benutzt also noch ein anderes Verb, um seine Motivation zu beschreiben. Er fühlt sich verpflichtet, er fühlt sich ihnen verpflichtet, auch den Menschen in Rom. Das war ein Schmelztiegel von Nationen, weil er sie liebt, wie Gott sie liebt. Im 2. Korinther 5 schreibt er ab Vers 14, bei allem ist das, was mich antreibt, die Liebe von Christus. In alten Übersetzungen hieß es, die Liebe Christi drängt uns. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Der Gedanke und die Vorstellung von der Gleichwertigkeit aller Menschen, unabhängig von ihrer Bildung, von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, von irgendwelchen äußeren Merkmalen, ja, und die Einheit der menschlichen Gemeinschaft über alle diese Grenzen hinweg, der war zu der Zeit von Paulus absolut revolutionär und hat da überhaupt nicht hingepasst. Als Jude war Paulus total stolz auf seine Abstammung und die besondere Berufung des Volkes Israel. Als Christ beurteilte er das alles ganz anders. Er erachtete es sogar als Dreck. Eine ganz wichtige Station in seinem Leben war die Gemeinde in Antiochia. Die erste Gemeinde, die mehrheitlich aus nicht-jüdischen Gläubigen bestand. Dort lebten und dienten Menschen über alle ethnischen und kulturellen Schranken hinweg zusammen ihrem gemeinsamen Herrn und Gott. Das sind ausdrücklich dunkelhäutige Christen aus Nordafrika erwähnt. Simeon heißt da einer mit dem Beinamen der Schwarze. Früher hätten wir vielleicht gesagt der Neger, ja, der Farbige. Und Lucius, Nordafrikaner. Ein anderer namens Manaen entstammt den höchsten Kreisen der Gesellschaft. Er war mit dem König Herodes Antipas zusammen erzogen worden. Barnabas war dort ein Jude aus Zypern, wie Paulus streng nach dem Gesetz erzogen. Sie lernten dort, dass auch Christen, die am Sabbat arbeiten, vollwertige Gemeindeglieder sind. Und dass der Heilige Geist auch Gläubige, die nicht beschnitten sind, erfüllt. Der Gedanke der Aufklärung, dass alle Menschen mit gleicher Würde und unveräußerlichen Rechten geboren sind, der wird meistens auf Immanuel Kant zurückgeführt. Er gründet sich aber letztlich auf der biblischen Schöpfungsgeschichte, in der der Mensch als Ebenbild Gottes und Krone der Schöpfung offenbart wird. Und Paulus war nach Jesus der Erste, der die Konsequenzen dieser Aussage konsequent lebte und in der Praxis umsetzte. Wann immer wir in unserer woken Gesellschaft für ethnische Vielfalt und Gleichberechtigung Werbung sehen, zum Beispiel wenn in der Werbung mehrheitlich farbige Models verwendet werden, dann denke ich dran, in der Urgemeinde in Antiochia war es schon vor 2000 Jahren so, dass ethnische Vielfalt vorbehaltlos akzeptiert wurde. Letztlich kommt diese die Akzeptanz dieser Vielfalt daher. Jetzt mache ich weiter mit Vers 16. Zu dieser Botschaft, schreibt Paulus, die Botschaft des Evangeliums, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Ja, dieser Vers ist es, der mich aus dem Text als erstes angesprochen hat und an dem Text so wahnsinnig fasziniert hat. Und zwar der Satz, ich bekenne mich zum Evangelium, zu meinem Glauben an Jesus, ohne mich zu schämen. Ich schäme mich nicht. Wer von uns kann das von sich sagen? Ich schäme mich nicht, wenn andere mich meines Glaubens wegen oder meiner Eigenheiten wegen belächeln, mich nicht für voll nehmen, mich ausgrenzen, beleidigen, verspotten oder auf irgendeine andere Weise leiden lassen. Scham ist eine unheimliche Macht tief in unserem Innersten, die uns hemmt, die bindet, einengt und macht, dass wir uns schlecht fühlen und selbst nicht leiden können. Das, was Paulus hier von sich sagt, ich schäme mich nicht, war für ihn Wirklichkeit. Für uns alle ist es ein Anspruch, dem wir meistens nicht voll gerecht werden, weil wir den Weg zur Überwindung von Scham nicht kennen und meinen, wir müssten doch irgendwann von alleine dorthin kommen, dass Scham für uns keine Rolle mehr spielt. Jeder von uns kennt Scham und hat in einer oder anderen Weise damit zu tun. Die Schöpfungsgeschichte sagt uns, dass Scham eine Konsequenz des Sündenfalls ist und im ursprünglichen paradiesischen Zustand der Gemeinschaft mit Gott überhaupt nicht existierte. Schamgefühl ist auch durch die neurobiologische Methode der Messung von Gehirnströmen eindeutig nachweisbar, als reales Phänomen im Gehirn und im ganzen Körper. Es entsteht schon im zweiten Lebensjahr des Kleinkindes im Zusammenhang mit sozialen Kontakten. Wir werden nicht mit Scham geboren. Scham ist ein großes und vielschichtiges Thema, über das man locker ein ganzes Wochenendseminar lang reden könnte. Und dafür, dass es so ein großes Thema ist, wird für mein Empfinden relativ wenig darüber gesprochen. Man möchte Scham vermeiden und vermeidet es deshalb auch, über sie zu sprechen, sie überhaupt zu benennen und an sie zu denken. Wir neigen eher von uns zu denken, ich glaube nicht, dass ich ein Problem mit Scham habe, als das Gegenteil. Scham versteckt sich und wirkt aus dem Verborgenen in unser Leben hinein. Es gibt viele verschiedene Arten von Scham, nicht alle sind ungesund, aber oft wirkt Scham destruktiv. Psychologen sprechen von toxischer Scham. Toxisch heißt giftig. Es geht hier um die Scham bei Paulus, die uns hindert, das Evangelium weiterzugeben. Paulus spricht sie explizit an, weil er ihr offensichtlich begegnet ist, sei es in seinem eigenen Leben oder bei anderen Christen. Er hat diese Scham eindeutig überwunden. Er ließ sich sicher nicht von der Scham daran hindern, das Evangelium zu verkünden, mit allen Konsequenzen. Aber wie wirkt Scham überhaupt? Es ist zunächst ein unangenehmes Gefühl, das mein Körper empfindet, bevor mein Verstand es benennen kann. Das Schamgefühl greift mich in meinem persönlichen Selbstwertgefühl und auch in meiner Persönlichkeitsentfaltung direkt an, frontal. Ich bin ja in meinem Beruf Musiklehrer und gebe seit vielen Jahren unter anderem auch Flötenunterricht für Grundschüler, auch in vielen Dörfern um meinen Wohnort herum. Dabei entdecke ich oft kleine Talente, die ich besonders fördern will, indem ich sie für mehr für anspruchsvoll, künstlerisch wertvolle Musik zu begeistern versuche und dann eventuell auch zur Ausbildung an einem anspruchsvollen klassischen Instrument motiviere, wie zum Beispiel Geige oder Cello, was ich selber spiele. Ja. Und das ist mir vor vielen Jahren mal gelungen, in einem kleinen Dorf einen Zweitklässler für Geigenunterricht zu begeistern, weil er wirklich begabt war. Er wohnte auf dem Dorf und die Eltern konnten ihn nicht irgendwo hinfahren zum Unterricht. Da habe ich mich darum gekümmert, dass eine nette junge Geigenlehrerin dorthin kam und dort im Dorf mit ihm Unterricht gemacht hat. Sollte man meinen, wunderbar, alles gut, der Junge kann sich entfalten. Aber nach wenigen Monaten haben die Eltern ihn wieder abgemeldet. Was war der Grund? Keine Zeit, kein Geld, kein Erfolg, das wird man heute erwarten, aber es war nichts von dem. Der Grund war einfach, dass der Junge sich schämte, mit dem Geigenkoffer in der Hand durch das Dorf zum Unterricht zu laufen. Das Schamgefühl dabei war so groß, dass es ihm unmöglich war, den Unterricht weiter zu besuchen. Ist das nicht verwunderlich? Wenn er zum Geigenunterricht durchs Dorf ging, sah er vermutlich andere Jungs, die Fußball spielten oder irgendeine jungenstypische Beschäftigung, sich damit die Zeit vertrieb. Von denen kann die kleinste Bemerkung oder auch nur ein spöttisches Lächeln schon ausreichen, um die Botschaft zu vermitteln: Du bist minderwertig, du bist nicht normal, du bist vielleicht ein Problem. Und mit dem Gefühl, dass das verursacht, lebt sich's nicht gut. Und es ist eine denkbar schlechte Situation, um zu lernen und Kreativität zu entfalten. Schade um das Geigentalent, kann man sagen. Vielleicht hat er später einen anderen Weg gefunden, sein musikalisches Talent zu entfalten, ohne dass er da mit Schamgefühlen konfrontiert wurde. Ja, wie viel deines Potenzials hast du nicht zur Entfaltung gebracht, weil du durch von Scham verursachte schlechte Gefühle daran gehindert wurdest? Du sagst: Ich bin schüchtern, ich kann nicht gut reden, Gott hat mich so gemacht. Dabei ist Redeangst meistens auch auf etwas anderes zurückzuführen. Vielleicht auf eine Situation in deiner Kindheit, wo du dich durch die Reaktionen anderer Kinder oder Älterer beschämt gefühlt hast. Eine innere Stimme sagt dann zu dir: Du solltest lieber den Mund halten. Und wenn du trotzdem versucht hast zu sprechen, hast du gestottert, hast dich verhaspelt, bist rot geworden, hast schwitzige Hände bekommen. All das verfestigt die Überzeugung: Ich sollte mich lieber anpassen, nur nicht auffallen. Und je länger du lebst, merkst du, dass du über diese Blockade einfach nicht hinwegkommst. Du kommst, meinst du, aus deiner Haut nicht raus. Kann es nicht sein, dass der Grund, warum du nie laut betest, warum du dich auch im Gottesdienst immer unauffällig verhältst, ist, dass du dich schämst? Ich muss jetzt auch noch mal eine ganz lustige Anekdote erzählen. Als ich noch bei der Bundeswehr war, habe ich auf einer Soldatenrüstzeit einen Freund kennengelernt, der war aus so einer konservativen Gemeinde und wir haben uns sehr gut verstanden. Und der ist zu uns in die eher charismatische Gemeinde in Würzburg gekommen und hat gesehen, dass wir die Hände heben beim Gottesdienst. Und es hat ihn zunächst befremdet und dann hat er eine Weile drüber nachgedacht. Und dann hat er gesagt: Ja, eigentlich, ja, findet er schon gut, aber er hat eigentlich das Problem, es sind ja auch Kinder da. Wegen der Kinder sollte man es nicht machen. Da habe ich gedacht, ha? Und dann war mir klar, es ist etwas, wofür man sich schämt. Ne? Und wenn Kinder so, er wollte irgendwie Kinder nicht mit diesem Schamgefühl konfrontieren. Aber das ist auch was, was so im Verborgenen geschieht, was keiner benennen möchte. Man hat irgendwie nur das Gefühl, das sollte nicht sein. Wie viel wird auch in Gemeinden an Entfaltung, an Persönlichkeitsentfaltung, an persönlicher Freiheit, am Wirken des Heiligen Geistes blockiert, weil wir einfach und schämen zu sprechen. Ja, andere, das sind einfach, du kannst auf jeden Fall über diese Sache nachdenken und die Sache verliert eigentlich ihren Schrecken, wenn du merkst, dass alle Menschen mit Scham zu tun haben. Ja, jeder von uns in diesem Raum. Nicht nur du fühlst dich manchmal komisch, weil du durch das Verhalten anderer beschämt wirst, alle anderen haben das auch schon erlebt. Die Ursache, dass sie dich beschämen, ist aber oft nur, dass sie die eigene Scham im Unsichtbaren halten wollen, indem sie deine Scham sichtbar machen und deine Scham quasi verstärken. Scham blockiert und zerstört Beziehungen. Wenn du dich verkriechst, dich versteckst, weil du dich nicht zeigen willst, dich nicht öffnen willst, weil du dadurch verletzbar wirst, dann wirst du nicht in die Tiefen, wirst du nicht die tiefen Beziehungen aufbauen können, die dein Leben bereichern und beglücken. Du wirst dein kreatives Potenzial nicht voll entfalten können, das Gott in dich hineingelegt hat. Und die Umgebung um dich herum wird eher von Eintönigkeit und Sterilität gekennzeichnet sein, als von Schönheit, Buntheit, Kreativität. Weil Scham nur in Beziehungen entsteht, ist sie auch nur in Beziehungen zu anderen Menschen heilbar. Damit schließt sich der Kreis zum Anfang der Predigt und auch zu dem, was Simon gleich am Anfang gesagt hat. Es geht um die persönlichen Beziehungen. Wenn ich die Liebe erfahren habe, mit der Jesus mich geliebt und angenommen hat, trotz allem, wofür ich mich schäme, trotz all meiner falschen Entscheidungen, trotz allem, was ich vermasselt habe, wo ich versagt habe, wenn ich merke, ich bin trotzdem angenommen, dann kann ich auch andere annehmen, gerade wenn sie sich verletzlich zeigen und zu ihrer Scham stehen, sie nicht mehr verstecken, ja, indem ausgesprochen wird, was uns beschämt. Jesus lässt keinen mit seiner Scham allein stehen. Er bleibt bei dir und bei mir und spricht uns Ermutigung und Annahme zu. Ich denke jetzt da noch an eine Situation aus dem Evangelium, an die Frau, die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt wurde. Was für eine Beschämung. Sie wurde vor das religiöse Gericht gezerrt und sollte dort zum Tod durch Steinigen verurteilt werden. Und wie kann es sein, dass nur sie ertappt wurde? Nur sie wurde beschämt und angeklagt. Zum Ehebruch gehören doch mindestens zwei. Ich kann es mir nur so erklären, dass der zweite, der Mann, seine Schuld und seine Scham geschickt verstecken konnte, indem er die ganze Schuld auf die Frau schob. Die hat alles angefangen und so sie total beschämte. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren auch gleich dabei und machten mit. Vielleicht war der Mann sogar einer von ihnen. Und in ihrem ach so gerechten Leben, da gab es ja nichts, wofür man sich schämen müsste. Sie hatten kein Problem mit Scham, sondern nur ach so viel Tolles, auf das sie stolz sein konnten. Mit dieser falschen Selbsteinschätzung, die die eigene Scham immer im Unsichtbaren halten möchte, braucht man dringend andere, die schlechter sind als man selbst, die man beschämen kann, indem man ihre Scham sichtbar macht. Die Frau war geradezu ein gefundenes Fressen für diese Geier. Und was sagt Jesus dazu? Er, der einzige Mensch, der kein Problem mit Scham hatte. Er sah ganz genau, was die Pharisäer verstecken wollte. Er konnte es mit einer Klarheit und Deutlichkeit ansprechen, dass sie dermaßen traf, dass ihnen buchstäblich die Waffen, die Steine aus den Händen fielen. Die entwaffnenden Worte waren: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Da waren sie plötzlich ganz schnell alle weg. Nur Jesus blieb bei der Frau. Er bleibt bei jedem, der mit seiner Scham zu ihm kommt. Er verurteilt ihn nicht, sondern er ermutigt. Ich glaube, dass auch Paulus, der ehemalige perfekte Pharisäer, mit seiner Scham ans Licht kommen musste, indem er mit Brüdern in tiefen Beziehungen alles aussprach, was ihn beschämte. Und er erlebte, wie in diesen tiefen Beziehungen die Brüder genauso wie Jesus bei ihm blieben. Paulus hatte einen Mentor, der hieß, wisst ihr, Barnabas, ne? Der hat sich ganz gezielt um ihn gekümmert. Barnabas, sein Name bedeutet, bei toller Beiname, Nomen est Omen, wahrscheinlich wegen seines Charakters, Vater des Trostes. Und Lukas schreibt von ihm in der Apostelgeschichte, er war ein vortrefflicher Mann. Ist das nicht eine tolle Formulierung? Er wurde von Jerusalem in die Gemeinde nach Antiochia geschickt, um sie dort anzuleiten, die erste heidenchristliche Gemeinde. Und von dort aus machte er sich auf den Weg nach Tarsus. explizit, um Paulus zu suchen und mit nach Antiochien zu nehmen. Was müssen das für tiefe Beziehungen gewesen sein, die da entstanden sind? Was müssen da für Wunder an innerer Heilung stattgefunden haben? Und wer so lange in so tiefen Beziehungen gestärkt wird wie Paulus, wer von Grund auf und rundum erneuert ein neuer Mensch geworden ist, der ist fähig, trotz seiner Verletzlichkeit, ohne Scham das weiterzugeben und davon zu sprechen, was er selbst erlebt hat. Das Evangelium, das mit seiner Kraft die Menschenleben und Persönlichkeiten erneuert, heilt und unglaublich stark macht. Lasst uns diesen Schatz, den Gott für uns bereithält, den Schatz tiefer persönlicher Beziehungen in unserer Gemeinschaft, die stärken, die heilen, lasst uns diesen Schatz neu suchen, entdecken und nutzen. Amen.